HR2 Kultur. Camino. Religionen auf dem Weg.
Wir sind das Volk! Wir sind das Volk! Wir sind das Volk!
2014 begannen Pegida, die selbsternannten patriotischen Europäer gegen die Islamisierung des Abendlandes, auf die Straße zu gehen. Seither ist diese Bewegung mit anderen Rechtsgesinnten wie den Identitären oder Parteien wie der AfD verschmolzen oder hat sich sogar radikalisiert. Für die einen bestand Pegida zunächst aus enttäuschten Bürgern, deren Sorgen man ernst nehmen müsse. Für die anderen waren sie Wutbürger, deren lautstarker Hass vielen Angst machte. Und für die Kirchen ist bis heute vor allem eine Tatsache besonders verstörend. Überzeugte Christinnen und Christen marschieren mit, wenn es gegen Islam und Flüchtlinge geht, wenn gendergerechte Politik und Ehe für alle verteufelt werden.
Wir sind das Volk! Wir sind das Volk!
Bis heute sind die Kirchen ratlos, wie sie mit politisch rechten Christen umgehen sollen. Es gibt offizielle Stellungnahmen der Kirchenleitungen gegen rechts und Handreichungen für die Gemeinden, Podiumsgespräche, Kirchentagsdiskussionen, Vorträge. Wie passen Nächstenliebe und Nationalismus zusammen? Warum suchen Christen ihr Heil im Hass?
Einen schönen guten Tag, meine Damen und Herren. Herzlich willkommen im IC der Deutschen Bahn nach Köln Hauptbahnhof.
Ich treffe mich mit einer, die es wissen muss. Liane Bednarz, Publizistin aus Hamburg und Autorin des aktuellen Standardwerks über rechte Christen mit dem Titel »Die Angstprediger«. Seit 2 Jahren tourt Liane Bednarz durchs Land und erklärt, wie rechte Christen Kirche und Gesellschaft unterwanderten. An diesem Abend wird sie in Köln einen Vortrag an der katholischen Karl-Rahner-Akademie halten. Wir sind ein paar Stunden vorher verabredet in einem Café mit Blick auf den Dom. Draußen fegt ein eisiger Wind über die Domplatte. Bednarz kommt im dicken Mantel. Sie schiebt einen großen Reisekoffer an den Kaffeetisch und blickt dann auf den mächtigen Turm des Doms. An den Januartag 2015 kann sie sich noch gut erinnern, als Pegida in Köln marschierte und die Domherren aus Protest dagegen die Lichter des Gebäudes einfach ausschalteten.
Also ich fand das sehr, sehr gut. Das war ja damals eine Entscheidung des Dompropstes. Und was mich erschüttert hat, war dann aber, wie viele Christen und auch durchaus Leute, bei denen man so das Gefühl hatte, die sind jetzt nicht unbedingt radikal oder noch nicht radikal, sich unglaublich darüber aufgeregt haben. Und das war so ein Momentum, wo ich gesehen habe, hier ist was ins Rutschen geraten.
Über die Forderungen von Pegida hätten sich viele zunächst klammheimlich und dann immer offener gefreut, sagt Bednarz. Aus den vereinzelten Demonstrationen von damals ist für sie eine ernstzunehmende Bewegung geworden.
Man kann sagen, dass es so etwas gibt wie die Formation einer neuen rechtschristlichen Bewegung, vor allem getriggert durch die AfD. Man hat halt jetzt einen politischen Arm und es gibt ja auch die Christen in der AfD, die also explizit rechtes und christliches Gedankengut miteinander verknüpfen.
Konkret geht es dabei um folgende Themen: ein generelles Verbot von Abtreibungen und der Ehe für alle. Maßnahmen von gendergerechter Politik gelten als Angriff auf klassische Rollen und Familienbilder. Und die Angst vor muslimischen Zuwanderern und einem Erstarken des Islam, der als besonders rückständig empfunden wird, ist groß. Gerade konservative Christen hätten auf diesen Gebieten in den vergangenen Jahren eine doppelte Enttäuschung erfahren. Durch die Politik einerseits, aber andererseits auch durch die Kirchen, sagt Bednarz.
Die evangelische Kirche und die evangelischen Landeskirchen sind nicht alle, aber insgesamt schon tendenziell politisch eher vielleicht den Grünen oder auch der SPD nahestehend. Und gerade so in den 80er, 90er wurden auch vielfach in Gottesdiensten ja politisch eingefärbte Predigten gehalten, linkspolitisch eingefärbt. Und ehrlich gesagt hat mich das auch oft geärgert, weil ich dachte, es geht irgendwie so wenig um Tod, Sünde und Erlösung, also die zentralen Themen.
Gerade von besonders bibeltreuen Christen aus dem streng katholischen, aber auch aus dem evangelikalen Milieu heißt es, sie neigten immer öfter politisch nach rechts. Wie groß ist die Schnittmenge zwischen Glauben und Politik? Ich mache mir ein Bild an der Basis. Die freikirchliche Gemeinde Fabrik 88 in Karlsruhe lädt mich zum Gottesdienst ein. Die Zahl steht für das Gründungsjahr 1988. Der Name Fabrik hat mit dem ungewöhnlichen Standort der Gemeinde zu tun. Im schmucklosen Norden der Stadt, hinter einem Supermarktparkplatz und neben einem Boxstudio, öffne ich die schwere Eisentüre zu einem alten Fabrikgebäude. Über einen langen Gang gelange ich zu den Gemeinderäumen. Der Saal, den ich betrete, hat den Charme eines länglichen alten Konferenzraumes. Etwa 50 Menschen haben einen breiten Halbkreis um eine kleine Bühne an einer Längsseite des Raumes gebildet, auf der Keyboarder, Schlagzeuger und zwei Gitarristen den Ton angeben. Die meisten im Saal stehen, haben die Augen geschlossen und singen inbrünstig oder in sich gekehrt mit. Wer die Arme nach oben streckt, berührt fast die niedrige Decke, von der ein paar bunte Scheinwerfer hängen. Den auf einer Leinwand hinter der Bühne eingeblendeten Songtext braucht kaum jemand. Das Publikum hier ist jung und international, die meisten wohl zwischen 30 und 50 Jahre alt. Unter ihnen Kenianer, Koreaner, US-Amerikaner und Spanier. Pastor Harald Bornbaum, der mit dem Mikrofon in der Hand vor seiner Gemeinde steht, sieht in seinem roten Hemd und der schwarzen abgewetzten Lederjacke eher aus wie ein Biker und nicht wie ein typischer Geistlicher. Genauso unverbindlich ist sein Ton. In seinem Gottesdienst darf jeder, der will, das Mikrofon ergreifen und Geschichten aus dem Alltag erzählen.
Wir wollen also gute Mieder haben, es geht christliche Mieder. Und dann war es letztendlich wirklich so, dass im ersten Termin schon wirklich tolle Leute dabei waren. Und nachdem wir großzügig waren, war der Herr auch großzügig zu uns. Also es war Win-Win auf allen Seiten und der Herr war der Sieger. Also Halleluja, preis den Herrn.
Nach dem Gottesdienst unterhalte ich mich mit ein paar Gläubigen über ihr Verständnis von Bibel und Politik. Von Jesus und der Liebe zu Gott ist viel die Rede, aber auch von Untergangsstimmung. Eine spricht sogar von der Endzeit, in der wir uns befinden.
Ich nehme zunehmend wahr, wie sich das ganze Wertesystem pervertiert. Es wird alles perverser, es wird extremer, extrovertierter. Es ist egal, es ist so die Sau rauslassen. Und das ist ein Kampf zwischen Licht und Finsternis. Es ist zwischen Gott und Satan, ist es letztendlich. Ne? Ich merke immer mehr, dass die Menschen nicht mehr unterscheiden können in der heutigen Zeit zwischen Licht und Finsternis. Das ist eine Grauzone. Und es ist, wird heute alles umgedreht. In den Schulen wird den Kindern Sexualunterricht, Oralverkehr angeboten. Und also da, mir schlackern die Ohren, wenn ich solche Sachen höre. Ne? Und das sind viele Zeichen in der Endzeit, die aber in der Bibel auch beschrieben sind.
Den Vorwurf, Kinder durch Aufklärungsunterricht zu früh zu sexualisieren, führen auch Pegida und AfD immer wieder an. Das Thema Sexualität lässt die Emotionen hochkochen. Auch, dass viele bibeltreue Christen ein Problem mit Homosexualität und mit der Ehe für alle haben, wird in unserem Gespräch deutlich.
Gott hat die Menschheit geschaffen und hat mit ihr eine Ordnung geschaffen, die für die Menschheit gut ist. Und diese Ordnung hat sich nicht geändert dadurch, dass die Gesellschaft jetzt neu denkt. Die Ordnung ist eine schöpferische Tatsache.
Homosexualität ist ein wichtiges Thema natürlich im Moment.
Mischt sich dann auch Pastor Harald Bornbaum in die Runde ein.
Ich würde als Pastor sagen, Menschen, die so diese Veranlagung haben, vielleicht auch von ihrer Geburt oder von ihrer Beziehung, die werden bei uns nicht abgelehnt oder verdammt oder ausgestoßen. Ne? Aber wir sagen einfach, dass die normale Sexualität, wie Gott sie geschaffen hat, das nicht ist. Ne? Und für uns ist es etwas, was auch so, sagen wir mal, in eine krankhafte Richtung geht. Ne?
Homosexualität als Krankheit. In meinen Ohren klingt das schon nicht mehr konservativ, sondern menschenverachtend. Aber die Christen, mit denen ich zu tun habe, betonen, dass man zwischen Sünde und Sünder trennen müsse und dass sie alle Menschen liebten. Die Grenze zwischen konservativ und rechts ist fließend. An den Haltungen zur Homosexualität wird das besonders deutlich. Das hatte mir auch die Autorin Liane Bettnartz erzählt.
Man kann natürlich aus christlich-konservativer Sicht sagen, man ist gegen die Ehe für alle. Das ist jetzt nicht rechts. Aber was dann da rein interpretiert wird, das sei ein Angriff auf die traditionelle Familie. Das ist natürlich absurd. Ich meine, es wird ja niemandem dadurch irgendwie was weggenommen. Und das Komische ist, gerade bei diesem Gerede von dem Angriff auf die Familie erstaunt mich immer, dass so die Themenfelder, die ja wirklich Gefahren für Familien darstellen, vor allem Ehebruch oder so, das wird irgendwie kaum thematisiert.
Was hingegen in meinen Gesprächen mit den Karlsruher Gläubigen oft zum Ausdruck kommt, ist die Sorge, in die rechte Ecke gedrängt zu werden oder seine Meinung nicht sagen zu dürfen.
Nur ich sehe in der Zeit fast schon eine Diktatur der Grünen und der Umweltfanatiker. Wenn da jemand was dagegen sagt in der Öffentlichkeit, ist er gleich ein Radikaler oder ein Fremdenfeind und so. Da geht fast die Freiheit in unserem Land verloren, unsere Meinung öffentlich sagen zu dürfen. Ne?
Sie neigen dazu, den Wahrheitsanspruch des Christentums auf Politik zu übertragen. Es hat so einen polit-religiösen Touch dadurch. Und wenn jemand davon überzeugt ist, im Besitz der Wahrheit zu sein, dann kommen sie da sehr, sehr schwer ran. Und man merkt auch, dass im Grunde die immer gleichen Sprüche dann losgelassen werden. Also beispielsweise, wann reden wir denn mal über Linkspopulismus? Und dann wird gerne abgelenkt, ja, aber die Grünen haben doch auch oder irgendwie so. Aber so die Bereitschaft, das ist eigentlich erstaunlich für Christen, mal selbstkritisch sich zu hinterfragen, das ist da wenig ausgeprägt.
Die Gläubigen, mit denen ich spreche, betonen zwar, ein Gottesstaat sei nicht ihr politisches Ziel, aber umgekehrt klingen viele auch nicht so, als sei eine pluralistische und multikulturelle Gesellschaft ein Modell, mit dem sie gut leben könnten. Und längst nicht alle distanzieren sich so deutlich von fremdenfeindlichen Sprüchen der AfD wie diese Gemeindemitglieder.
Christus selbst hat uns klar gesagt, dass es im Leben darum geht, zu lieben, Gott zu lieben, sich selbst zu lieben, Menschen zu lieben. Und ich finde, dass AfD-Positionen da nicht zusammenpassen.
Also ich hätte Angst davor, wenn die an die Regierung kommen wird. Und gerade dieser Hass und diese Haltung, die ist einfach nicht vom Geist Gottes.
Bei der Evangelischen Allianz Deutschland, einem Netzwerk evangelikaler Christen aus unterschiedlichen Kirchen, Gemeinden und Gruppen, hat man mittlerweile Sorge, die Gemeinden könnten als radikale Brutstätten einer neuen rechtschristlichen Bewegung gesehen werden. Die beiden Vorsitzenden der Evangelischen Allianz in Karlsruhe, Stefan Brenner und Steffen Beck, betonen dementsprechend, ihr Christentum habe nichts gemein mit einer Politik, die auf Angstmache und Fremdenfeindlichkeit setze.
Also bei allem Verständnis für Frust und Enttäuschung bei Christen über gesellschaftliche Entwicklung, wo man ja auch eben gesagt die Sehnsüchte hat, dass sich manches auch ändert, ist das Abrutschen in ein Wutbürgertum keine Alternative.
Ich würde nicht empfehlen, die AfD zu wählen, weil sie mit der Angst arbeitet und weil sie aus meiner Sicht schon eine rechte Tendenz hat, die nicht weniger wird, sondern eher mehr wird, wenn man die Zitate der Großen oben am Kopf, und der Fisch stinkt ja bekanntlich vom Kopf, auch hört.
Meine Anfragen an verschiedene Abgeordnete und Vertreter der Christen in der AfD werden wochenlang ignoriert. Kurz vor Redaktionsschluss meldet sich doch noch jemand. Bernd Laub, Vorsitzender der Christen in der AfD im Regionalverband Süd. Ich treffe den 57-jährigen Wirtschaftsinformatiker in einem kleinen Restaurant in der Nähe des Freiburger Hauptbahnhofs.
Hallo, guten Abend. Ich glaube, Sie sind da.
So, nimmst Platz.
Danke sehr.
Genau. Bernd Laub hat sich gut vorbereitet. Vor ihm auf dem knarzenden Tisch liegen eine Bibel und sein Laptop. Auf dem Bildschirm zeigt er mir eine PowerPoint-Präsentation für seine Vorträge.
Ich kann das da gerade mal zeigen am Laptop. Das sind jede Kachel ist ein Politikfeld, zum Beispiel Energiepolitik oder Wirtschaft, digitale Welt, Verbraucherschutz oder Euro und Europa. Ja. Und dann kann das Publikum wählen. Dann klicke ich auf eine entsprechende Kachel. Was wäre denn sachlich, inhaltlich eine christliche Position? Gibt's natürlich mehrere.
Die Präsentation würde immer super ankommen, meint Laub. Die christlichen Standpunkte würden viele Leute überzeugen. Aber ist die AfD in seinen Augen eine christliche Partei?
Die AfD ist selbstverständlich keine christliche Partei, aber sie hat eben viele Programmpunkte, programmatische Punkte, die durchaus dem christlichen Wertesystem entsprechen. Und das hat mich angezogen, ja.
Laub wirkt wie der Prototyp des Enttäuschten, den Liane Bettnartz in ihrem Buch beschreibt. Von der eigenen Kirche und der Partei, der CDU, frustriert. Alles sei viel zu links, es zerreiße die Gesellschaft, findet Laub. Beispielhaft dafür nennt er die liberalen Entwicklungen bei seinen Herzensthemen: Abtreibung und Familie.
Mein allergrößtes Kernanliegen ist, dass das Thema Abtreibung nochmal ganz neu aufgegriffen wird. Die Entscheidung, jede Entscheidung, ob ein Mensch leben darf oder sterben soll, liegt einfach bei Gott. Und da sind wir sehr gut aufgehoben, wenn das so ist und auch so bleibt. Und genau, also es geht mir im Grunde genommen darum, dass die die klassischen christlichen Komponenten beibehalten werden, auch nicht nur beibehalten werden, sondern auch wieder mal positiv kommuniziert werden von staatlicher Seite. Zum Beispiel Familie. Ja, da wird zwar floskelartig gesagt, Familie ist was Tolles, aber es wird eigentlich alles getan, um Familienbande aufzulösen, aufzuweichen.
Laub gibt sich bibeltreu, will aber auch gemäßigt klingen. Tatsächlich wirkt er wie ein freundlicher Vertreter, nur dass mir die Ideen, die er vertritt, nicht ganz geheuer sind. Denn die Grenze zwischen konservativ und politisch rechts ist fließend. Ich möchte wissen, wie er den Versuch rechter Denker im Umfeld der AfD findet, das Gebot der Nächstenliebe nationalistisch umzudeuten. Der Nächste, den ich lieben soll, ist da nur noch der deutsche Mitbürger und nicht der ferne Fremde.
Es ist eine mögliche Interpretation, dass ich sage, es gibt den Nächsten und den ferner Stehenden. Also das ist für mich eine völlig logisch nachvollziehbare Interpretation. Wichtig ist für mich in dem Zusammenhang die Geschichte, die anschließend kommt nach diesem Satz. Kennen Sie diese Geschichte?
Nämlich die Geschichte vom barmherzigen Samariter, der einem Fremden hilft. Allerdings, betont Laub, hilft er ihm an Ort und Stelle und ohne ihn zu sich nach Hause zu holen.
Also es geht ganz klar darum, also in der Schrift, sage ich es mal, in diesem Bild, eben den Menschen dort zu helfen, wo sie sind. Ja, nicht sie hier nach Europa zu holen und ihnen hier zu helfen, was nicht nur geistlich, sondern auch ökonomisch sinnlos ist. Ja, ich kann 10 Menschen in Afrika helfen, anstelle einen Menschen hier in Europa.
Auch nachdem das Mikrofon längst ausgeschaltet ist, redet Laub weiter über die 10 Gebote, darüber, wie wichtig ihm der Bund mit Gott sei und wie stolz er darauf sei, dass ein muslimischer Arbeitskollege zu ihm meinte, die Gespräche mit ihm hätten ihn zu einem besseren Muslim gemacht. Ist Laub auch nur ein Verführter, wie die Autorin Liane Bettnatz sie beschreibt, der nicht sieht, dass seine Partei immer rechtsradikaler wird? Oder gehört er längst zu den Verführern? Laub, der auch Beisitzer im AfD-Kreisverband Freiburg ist, gibt sich überzeugt. Die AfD könne das Abendland retten oder zumindest Deutschland. Er sieht sich und seine Partei als Opfer.
Es ist eine nationale Denunziationskampagne gegen die AfD, die eben vermeiden soll, dass eben da eine neue politische Kraft reinkommt, die eben auch mal wieder die andere Richtung geht. Bisher ging die Richtung ja immer nach links, mehr oder weniger, in Richtung, das hat man dann so verkauft, ja, die Gesellschaft verändert sich halt, ja, und die verändert sich natürlich auch mal in die andere Richtung wieder.
So. 2015, das wissen viele von Ihnen noch, blieb der Dom Köln während einer Demonstration von Pegida dunkel.
Am Abend nach unserem Treffen erläutert Liane Bettnatz an der Karl-Rahner-Akademie in Köln die Schnittmengen zwischen AfD und Christen. Und sie skizziert die Entwicklungen rechten Denkens in christlichen Kreisen.
Es gibt drei ganz zentrale Themen, warum sehr konservative Christen sich hin zur AfD orientieren. Zum einen, weil die AfD es sehr geschickt versteht, eben sich auch abtreibungskritisch zu geben, weil sie gegen den angeblichen Genderwahn kämpft und gegen die angebliche Islamisierung.
Etwa 60 Zuhörer sind in den großen, hellen Veranstaltungssaal der Akademie gekommen. Sie sitzen hintereinander an langen Tischreihen und hören konzentriert zu. Ein bisschen wie Frontalunterricht in der Schule, nur dass das Durchschnittsalter der Besucher klar über 60 ist. Bei der Diskussion danach geben die meisten im Raum Bettnatz viel Zuspruch für ihre Arbeit. Einige Wortmeldungen zeigen aber auch, wie schwierig das Gespräch miteinander sein kann.
Warum ist es erlaubt, im kirchlichen Rahmen dass extremste Linksextremisten, also denken wir an die Gegendemonstration gegen die AfD im katholischen Hintermünster, die waren offiziell im Kirchentag geladen. Sogar Antifa, die rufen Alerta und direkte Aktion des Mordaufrufs, die sind geladen. Aber friedliche Organisationen wie eben AfD oder Islamkritiker wie Pax Europa oder Sturzenberger sind nicht geladen. Wieso?
Für die Einladungspolitik von Katholiken und Kirchentagen bin ich nicht zuständig.
In Köln mit dabei ist an diesem Abend Professor Michael Bongardt. Der Theologe lehrt Anthropologie und Philosophie an der Universität Siegen. Bongardt ist ein ruhiger, hochgewachsener Mann, der die Worte mit Bedacht wählt. Kein Typ für flotte Schlagzeilen. In die bundesweiten Nachrichten schaffte er es vor kurzem trotzdem, wegen einer umstrittenen Veranstaltungsreihe, die sein Vorgesetzter organisiert hatte. Unter dem Titel »Denken und Denken lassen« waren auch Rechtspopulisten wie Thilo Sarrazin zu Vorträgen an die Uni eingeladen. Im Gegensatz zu anderen Kollegen sagte Bongard seine Teilnahme nicht ab. Er findet, man müsse mit den Rechten reden, aber nicht so, wie es an seiner Uni gemacht wurde.
Also es hat sich auch in diesem Seminar herausgestellt, dass die Vorstellung, jemanden, der eine dezidiert politische Meinung als politische Meinung vorträgt, einen Vortrag halten zu lassen und dass man dann mit ihm kritisch und offen über diesen Vortrag diskutieren kann, das ist eine völlige Illusion.
Stattdessen sei es sinnvoller, sich erst einmal mit den Texten und Argumenten der entsprechenden Personen zu beschäftigen. Und wenn man jemanden wie Sarrazin dann doch einladen möchte,
dann kann man das meines Erachtens nur mit Gewinn machen, wenn das explizit unter Ausschluss der Öffentlichkeit stattfindet. Denn in einem Rahmen, der von den Eingeladenen von vornherein als Werbung für sich selbst genutzt wird, wenn man in einem solchen Rahmen das platziert, ist an eine kritische Auseinandersetzung gar nicht zu denken. Und das haben die Siegener Veranstaltungen auch deutlich gezeigt.
Im Gespräch bleiben müsse man auf jeden Fall. Das findet auch die Publizistin Liane Bednarz, die ihr Buch über die rechten Christen nicht als Verurteilung verstanden wissen will, sondern als Gesprächsangebot an alle Beteiligten, auch und gerade aus den streng konservativen oder sogar dezidiert rechten christlichen Milieus.
Ich kenne diese Zirkel durchaus aus eigener Anschauung und habe eine Zeit lang auch, also zum Beispiel Tugendterror ist ein ganz gutes Beispiel, auch teilweise dieses Vokabular übernommen, bis ich dann gemerkt habe, irgendwas stimmt hier nicht und das ist irgendwie nicht mehr konservativ und mich dann damit beschäftigt habe und gemerkt habe, das ist schon alles schon ziemlich ein Rechtsdrall. Das heißt, das sind vielfach Verführte, so wie ich das vielleicht auch mal war und allein schon deshalb bin ich sehr geduldig und glaube, man muss aufklären, man muss werben für das universalistische Christentum, auch trennen zwischen Person und Haltung und an dieser dann in der Sache trotzdem harten Auseinandersetzung führt jetzt aus meiner Sicht auch keinen Weg wirklich vorbei.
Ich finde das in einer dieser Debatten immer sehr interessant, was nicht nur von Sarrazin, sondern von vielen in diesem Umfeld dem Islam vorgeworfen wird. Das ist von dem Menschen-, Frauen- und Gesellschaftsbild der katholischen Kirche vor 50 bis 60 Jahren nicht so fürchterlich weit entfernt. Und damit ist die Kirche, glaube ich, oder sind die Kirchen in fast jeder dieser Fragen auch massiv mit ihrer eigenen Geschichte konfrontiert. Und das müssten sie, bevor sie da jetzt als die es Besserwissenden auftreten, sehr selbstkritisch auch diskutieren.
Beispielsweise setzt sich Papst Franziskus zwar für Flüchtlinge ein, aber die Genderwissenschaft kritisiert auch er als schädliche Ideologie. Die vollständige Gleichberechtigung von Frauen in der katholischen Kirche ist noch lange nicht vollzogen. Und die Ansichten zu Homosexualität haben große Schnittmengen mit den aktuellen rechten Bewegungen. Es ist etwas schizophren, aber gerade die katholische Kirche ist nach innen kein liberaler demokratischer Verein, sieht sich hierzulande aber in der Rolle, die liberale Demokratie zu verteidigen. Theologe Michael Bongard fügt noch hinzu, auch die Menschenrechte gehörten früher einmal zu den von der katholischen Kirche verurteilten Irrtümern der Moderne.
Also diese dunkle Rückseite des Spiegels, in denen Kirche heute die Gegenwart sieht, die hat sie bisher meines Erachtens zu wenig thematisiert. Wenn sie das machen würde, würde sie im Dialog erheblich glaubhafter, als wenn sie sich dahin stellt und sagt, also wir sagen euch jetzt, wie es richtig ist und das haben wir immer schon gewusst. Das haben sie nicht.
Die Auseinandersetzung mit den rechten Christen führt die Kirchen also in eine schmerzhafte Auseinandersetzung mit sich und ihrer eigenen Geschichte. Es gibt keine Einbahnstraße von bibeltreu nach politisch rechts. Aber es gibt große inhaltliche Schnittmengen, mit denen sich Christen auseinandersetzen müssen, um weder Verführte zu werden noch Verführer.